Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge geht es weiter mit dem Fahrerkarussell der Formel E für die kommende Saison. Die neuesten Entwicklungen im Fahrermarkt besprechen wir in dieser Folge, sowie eine Veränderung mit dem Attack-Mode zur nächsten Saison. Mein Name ist Lukas Schirms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 378 des E-Pods. Und wie immer mit dabei ist auch Tobi Würz von eformel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, wieder ein bisschen was passiert in der Formel E. Fahrermarkt wieder großes Thema, aber auch ein paar Regeländerungen, die wir gleich zu besprechen haben. Aber generell muss man ja sagen, es kommt so langsam, ich sage jetzt mal, vor Teststimmung auf. Ich meine, wir haben jetzt Ende September, es ist der 29., wo wir hier gerade aufnehmen. Und ich sage jetzt mal, so langsam geht es los. Ich sage jetzt mal so langsam. Aber ich denke mal, so das stellt sich so langsam auch sicherlich auch bei dir ein.
Ja, natürlich. Wir haben einige Klarheit schon erhalten, wie sich die Teams aufstellen werden in der kommenden Saison, hauptsächlich in Sachen Fahrerfragen. Was aktuell noch nicht so groß Thema ist, ist der Frauentest. Da haben wir lediglich eine Bekanntgabe bei Cupra Kiro, aber die hatten wir auch schon, glaube ich, vor 4 Wochen. Von daher, da denke ich, wird jetzt die nächste Zeit bis zu den Testfahrten was kommen. Ich gucke mal aufs Datum, es sind ja heute noch genau 4 Wochen, bis die Vorsaison-Testfahrten beginnen. Also da wird dann langsam auch mal was passieren. Und ich denke, in 1-2 Wochen werden wir mit Sicherheit dann auch zum Beispiel über die ersten Lackierungen der Fahrzeuge hier an dieser Stelle berichten können.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da gibt's auch wieder Farbdiskussionen und das freut uns ja auch immer so ein bisschen, die neuen Autos ja in dem Sinne zu sehen, im neuen Design und was sich ja dann doch auch wieder verändern wird. Es wird sich auch einiges zur kommenden Saison verändern, nicht nur die Fahrer, sondern auch die Regeln und das unter anderem ist Teil im Newsüberblick.
Andere Regeln. Die Formel E plant für die kommende Saison Anpassungen am Attack Mode.
Neue Herausforderungen. Antonio Felix da Costa hat Porsche nach 3 Jahren verlassen.
Anderes Team. Citroën hat die beiden Stellantis-Werksfahrer Nick Cassidy und Jean-Éric Vergne für kommende Saison bestätigt.
Anderer Fahrer. Bei Andretti ersetzt Felipe Drugovic in der kommenden Saison Nico Müller.
Gleiche Fahrer. Lola Yamaha Abt wird auch in der kommenden Saison mit Lucas Di Grassi und Zane Maloney fahren.
Und neues Team. Nach Station bei Mercedes und McLaren wird Ian James neuer Teamchef bei Jaguar. Und ich habe es ja schon so ein bisschen angeteased, der Attack-Mode ist eben eine Veränderung für die kommenden Saison. Nach der Einführung eben des Gen 3 Evo-Fahrzeuges, muss man sagen, ist der Attack-Mode ja schon deutlich stärker geworden. Nicht mehr so als Verteidigung, sondern als, wie man es schon im Namen entnehmen kann, wieder als Attack-Mode zu verstehen. Die Reifen von Hankook waren ja auch immer ein großes Thema beim Attack-Mode. Bringen uns da mal auf den neuesten Stand.
Genau, richtig. Die Reifen von Hankook sind ein Grund, weshalb der Attack-Mode jetzt wieder so stark ist. Die Fahrer haben nämlich mit den Reifen noch Reserven, um die zusätzliche Leistung auch auf die Strecke bringen zu können. Das war ja in den ersten beiden Gen 3 Jahren nicht unbedingt der Fall. Zusätzlich haben sie jetzt auch mit dem aktivierten Frontmotor im Attack-Mode einen deutlichen Traktionsvorteil beim Beschleunigen. Du hast es schon angesprochen, da müssen wir ein bisschen zurückgucken auf den Miami E-Prix, der ja ein wenig chaotisch geendet hat, drück ich es mal aus. Norman Nato hat auf den letzten Metern Pascal Wehrlein überholt und fuhr als erster über die Ziellinie, aber sein Attack-Mode war noch nicht vollständig abgelaufen. Damit war klar, er bekommt eine Strafe und er war nicht der Einzige. Das Problem hat mehrere Fahrer betroffen, die sich 6 Minuten Attack-Mode bis ganz spät im Rennen aufgespart haben. Denn nach einer Safety-Car-Phase war einfach nicht mehr genügend Streckenzeit verfügbar, um die 6 Minuten ablaufen zu lassen. Die Folge war, niemand wusste, nachdem die Autos über die Ziellinie gefahren sind, wer gewonnen hat oder wer auf dem Podium stand. Das alles war ein großes Tohuwabohu, bis dann klar war, dass Pascal Wehrlein der Gewinner ist vor Lucas Di Grassi und Antonio Felix da Costa. Foster und dem will die Rennserie jetzt einen Riegel vorschieben, denn die Strafen sollen abgeschafft werden, die bislang ausgesprochen wurden, wenn der Attack Mode bis zur Ziellinie nicht abgelaufen ist. Denn die Begründung ist ganz einfach, die Fahrer haben ja bereits einen Nachteil dadurch, dass sie nicht die kompletten 8 Minuten genutzt haben im Rennen, da brauchen sie nicht auch noch zusätzlich bestraft werden. Es wird eine weitere Anpassung diskutiert, die betrifft die Pit-Boost-Rennen. Hier soll es in der Zukunft nur noch eine Attack-Mode-Aktivierung pro Fahrer in dem Rennen geben, statt wie bislang 2. Hintergrund ist der, dass die unzähligen Strategieoptionen dafür gesorgt hatten, dass die Rennen absolut unübersichtlich wurden und niemand nachvollziehen konnte, warum welcher Fahrer denn jetzt Position verloren oder vielleicht sogar gewonnen hat und bis zum Rennende einfach nicht klar war, hat der Fahrer denn jetzt ein Problem oder ist er einfach nur auf einer anderen Strategie? Das will man so ein bisschen entzerren, indem man sagt, man hat nur noch einen Attack-Mod pro Fahrer. Luca, findest du, das ist eine gute Entscheidung, was man davor hat?
Also generell das ein bisschen zu vereinfachen, also dass man sagt, okay, wir nehmen diese Strafe raus, dass wenn man das nicht schafft, das am Ende des Rennens durchlaufen zu lassen, sage ich es einfach mal so, ist es absolut nachvollziehbar und finde ich auch gut, das auf jeden Fall. Das habe ich generell noch nie verstanden, weil es ist ja eine eigene Entscheidung quasi, den Attack-Mode nie in voller Gänze zu nutzen. Und zum Thema Pit-Boost, dass man das auch dort ein bisschen vereinfachen möchte, dass es dann nur noch einen anstatt 2 Aktivierungen gibt, ist generell auch für die Zuschauer an der Strecke und auch für uns Fernsehzuseher und auch sicherlich für die Kommentatoren ein bisschen einfacher, weil das hat teilweise dann schon zu argen Positionenverschiebungen gesorgt. Der eine steht dann mit Pitboost in der Box, die anderen fahren durch die Attack-Zones und dann kommt es zu extremen Verschiebungen, wo man selber nicht mehr wusste, wer führt denn jetzt hier eigentlich normalerweise das Rennen an. Deswegen ist das eigentlich generell eine ganz schöne Vereinfachung, obwohl man sagen muss, ist ja eigentlich immer ganz schön, dass man ja so viele Strategieoptionen hat, aber Vereinfachung ist dann in manchen Fällen doch ganz besser.
Ich sehe es ein bisschen gemischt. Ich habe die Befürchtung, dass es dann noch deutlich schlimmere Auswirkungen hat, wenn ein Fahrer zur falschen Zeit den Attack-Mode aktiviert. Wenn dann ein Safety-Car kommt und es gibt nur diesen einen Attack-Mode, dann hat er komplett verwachst, wenn er die Zeit verliert. Das könnte man vielleicht anders beheben. Es gab auch Pläne, möglicherweise die Uhrzeit des Attack-Modes bei einer Rennunterbrechung, einem Safety-Car oder einer Full-Course-Yellow anzuhalten. Die Diskussionen wurden aber verworfen, weil man sich da nicht drauf einigen konnte, eine entsprechende Regeländerung durchzuführen. Ja, es macht es vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen überschaubarer, aber ich persönlich sehe halt das Risiko, dass genau dann ein Safety Car kommt, wenn 3-4 Fahrer gerade den Attack Mode aktiviert haben, die verlieren dann die komplette Zeit und sind dann im weiteren Rennverlauf komplett chancenlos.
Er hingegen will sich sicherlich viele Chancen ausrechnen, nämlich bei seinem neuen Arbeitgeber nach McLaren und nach Mercedes ging es dann jetzt zu Jaguar TCS Racing. Und zu sprechen kommen wir da natürlich zu Ian James, der wird nämlich dort neuer Teamchef bei Jaguar zum 1. Oktober, nämlich am Mittwoch tritt er seinen Job an und wird dort auch gleichzeitig zum Direktor bei Jaguar Land Rover Motorsport, also übernimmt damit die komplette Rolle im Unternehmen. Zu Ian James muss man sagen, die Erfolgshistorie dann doch sehr gut, ja mit Mercedes würde ich mal sagen seine erfolgreichste Zeit in der Formel E und man muss dennoch sagen, klar, die Zeit bei McLaren war jetzt nicht unbedingt vom Ruhm geprägt, aber wenn wir mal auf die letzte Saison schauen, ja mit Taylor Bernard ja auch jemanden ins Team geholt, der, wie man jetzt sieht, ja auch große Kreise in der Formel E geschlagen hat.
Das auf jeden Fall. Ich meine, James ist bei Mercedes EQ für 4 Weltmeisterschaften quasi verantwortlich gewesen. Je 2-mal bei den Teams und bei den Fahrern. Fahrer waren ja Nyck de Vries in Saison 7 und Stoffel Vandoorne in Saison 8. Bei McLaren war es dann nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. Da gab es in den 3 Saisons nur einen einzigen Sieg, damals von Sam Bird in Sao Paulo. Aber es gab einige Podien und wie du schon sagtest, Taylor Barnard ist da ins Team gekommen. Vor 2 Jahren in Monaco zuerst als Ersatzfahrer und dann in der abgelaufenen Saison als Stammfahrer. Der hat absolut überzeugt und gezeigt, dass da durchaus auch einiges zu holen ist mit dem Team, mit dem Kunden-Nissan, den McLaren da eingesetzt hat. Und du hast es schon angekündigt, jetzt ist er neuer Teamkollege von Max Günther bei DS Penske. Von daher hat er seinen Weg in der Formel E gemacht, auch mit Hilfe von Ian James, muss man ganz klar sagen, der jetzt dann bei Jaguar natürlich zu einem Team kommt, wo einiges möglich ist, gerade wenn man sich mal den Saisonverlauf in der abgelaufenen Saison ansieht. Da hat Jaguar ja tatsächlich tatsächlich die letzten 4 Rennen alle gewonnen. Doppelsieg in Berlin gefeiert, Doppelsieg in London gefeiert. Von daher am Saisonende mit Abstand das stärkste Team gewesen. Und wenn James darauf aufbauen kann, dann denke ich, wird mit Jaguar auf jeden Fall zu rechnen sein. Also da denke ich, wird es sicherlich nicht am Teamchef scheitern. Luca, bist du denn auch der Meinung, dass Ian James eine gute Wahl von Jaguar ist, um James Barkley zu ersetzen, der ja bekanntlich in die Langstreckenweltmeisterschaft ausgerechnet zu McLaren wechselt?
Ja, genau. Ich denke mal, Ian James, kann man fast schon sagen, faktisch der beste Teamchef der Formel-E-Historie. Ich glaube, jeder hätte sich um ihn gerungen und dass Jaguar jetzt ihn gewinnen konnte, echt extrem stark. Klar, ich habe es auch schon ein bisschen angesprochen, McLaren war jetzt keine Ruhmzeit, aber dennoch muss man sagen, hat man ja in gewisser Weise das Beste auch fast schon rausgeholt, gerade in der letzten Saison, und vielleicht kann er ja so ein bisschen ja auch wieder eine Ära prägen, wie damals mit Mercedes EQ, und ich denke mal, das Material lässt sich ja darauf ein, dass vielleicht so ein Erfolg ja auch wieder entstehen kann. Aber auf jeden Fall sagen wir es mal so, dass der Saisonstart zumindest mal besser werden kann. Ich glaube, das ist für Jaguar generell das Ziel für die kommende Saison, weil hinten raus war es ja gut, aber am Anfang hat so ein bisschen die Luft gefehlt. Ich denke mal, mit Ian James frischen Wind im Team, das sollte dann auch ganz gut funktionieren. Beim Thema Fahrermarkt gibt es hier und da auch frischen Wind. Bei anderen Teams ist es ziemlich gleichbleibend, aber auch in anderen Teams mit neuen Namen und auch mit neuen Fahrerbesetzungen ist dann doch kräftig einmal der Windstoß durchgegangen. Wir gehen aber zu denen, wo das Fahrwasser ziemlich ruhig geblieben ist, und das war nämlich Lola Yamaha Abt, und die haben nämlich ihr Fahrerlineup bestätigt, Tobi. Da ist aber, muss man ehrlicherweise sagen, ziemlich ruhig geblieben, und da bleibt man genauso wie auch letzte Saison bei den gleichen Zweien.
Genau, Lucas Di Grassi geht in seine 12. Formel-E-Saison, der Brasilianer ja seit dem allerersten Rennen dabei. Lediglich den Kapstadt-E-Prix musste er aussetzen, weil es da technische Probleme bei Mahindra gab und die Fahrzeuge zurückgezogen wurden. Ansonsten Di Grassi bei jedem Formel-E-Rennen am Start gewesen. Und auch sein Teamkollege Zane Maloney hat nicht so extrem überzeugt in seiner ersten Saison, aber es ist ein Rookie gewesen, und Lola Yamaha Abt macht in meinen Augen genau das Richtige. Sie geben ihm eine zweite Saison, in der er darauf aufbauen kann, was er in der ersten Saison mit dem Team gelernt hat. Erste Saison mit dem Team ist ein gutes Stichwort, und da kommen wir auf Citroën zu sprechen. Luca, da wurden ja jetzt doch die Fahrer bekannt gegeben.
Genau, und das ist einmal Nick Cassidy und Jean-Éric Vergne. Das haben wir in dem Sinne ja auch schon in der letzten Folge besprochen. Das ist im Ernst zu nehmen keine große Überraschung bei Citroën. Also das wurde ja in den vergangenen Wochen und auch bei uns in der letzten Folge schon spekuliert. Und in dem Sinne hat es das Team jetzt auch bestätigt, dass in der kommenden Saison Cassidy und Jean-Éric Vergne für die Mannschaft aus Frankreich starten wird. Hingegen muss man sagen, ist das auch keine Überraschung, denn klare Tendenzen sind doch auch zu sehen, nämlich bei Felipe Drogovic und Nico Müller, was das Thema Andretti angeht.
Genau, Nico Müller hat nach einer Saison das Andretti-Team verlassen und sein Cockpit ging dann an Felipe Drogovic. Das ist ja auch im Vorfeld schon spekuliert worden. Drogovic hatte ja beim Berlin-E-Prix Nick de Vries vertreten, der in der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Sao Paulo gefahren ist, hatte da direkt starke Leistung gezeigt, überzeugt, als Siebter ganze 6 Punkte mitgenommen. Und das hat wohl auch Roger Griffiths davon überzeugt, ihm das Cockpit bei Andretti zu geben. Und dann, Luca, eine weitere Personalie, die uns nicht wirklich überrascht hat, aber jetzt definitiv feststeht.
Genau, nämlich das Verlassen von Antonio Felix da Costa bei Porsche. Das haben viele erwartet, das haben wir in der letzten Folge auch schon in gewisser Weise angesprochen, dass Felix da Costa Porsche nach 3 Saisons verlassen wird. 48 Rennen, 5 Siege und 11 Podien stehen dabei auf seinem Stand. 338 Punkte holte er für sein Team. Neues Team hingegen wird wahrscheinlich und vermutlich Jaguar, deshalb kann man da ja fast schon, und das haben wir in dem Sinne so ein bisschen auch bei Ian James angesprochen, das Fahrermaterial bei Jaguar sieht sehr gut aus. Wie gesagt, eine Bestätigung steht da noch aus, aber Tobi, wie ist da deine Einschätzung? Da Costa zu Jaguar, würde dich da wundern, wenn da irgendwas noch dazwischen kommen könnte?
Das würde mich absolut wundern, wenn da noch was dazwischen kommen würde. Ich meine, so gut wie alle anderen Cockpits sind mittlerweile vergeben. Die einzigen Teams, die offiziell noch nicht bekannt gegeben wurden, sind halt Jaguar, sind halt Porsche und Cupra Kiro. Bei Porsche muss man ganz klar sagen, da ist Pascal Wehrlein gesetzt. Neuer Teamkollege hatten wir auch eben schon erwähnt. Da ist ein Porsche-Werksfahrer, der nicht mehr bei Andretti fahren wird. Nico Müller, denke ich mal, auch kein großes Geheimnis, dass der höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann offiziell verkünden wird, dass er bei Porsche im Werksteam unterschrieben hat. Antonio Felix da Costa seinerseits zu Jaguar, Nachfolger von Nick Cassidy. Und damit blieben lediglich die beiden Cockpits bei Cupra Kiro noch offen. Dan Ticktum, das wissen wir auch, der steht da hoch im Kurs, der hat sein Cockpit sicher. Ist dann nur jetzt die Frage, wer sein Teamkollege wird. Da gibt's ja Spekulationen, dass die beiden ehemaligen Maserati-Fahrer Jake Hughes und Stoffel Van Dorn relativ hoch im Kurs stehen würden mit der etwas größeren Tendenz bei Hughes. Müssen wir, glaube ich, abwarten, aber ich denke, in der nächsten Folge des E-Pods werden wir dazu schon etwas mehr sagen können.
Und im Teleskop blicken wir auf das letzte Rennen der Xtreme E.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mein Blick mit dem Teleskop geht nach Saudi-Arabien. Hier findet an den kommenden beiden Wochenenden zunächst das allerletzte Rennen der Xtreme E statt und anschließend die erste Veranstaltung des neuen FIA Xtreme H World Cup. Die ersten 5 von 8 Teams wurden bereits bekannt gegeben. Viele Fahrerinnen und Fahrer sind dabei, die wir auch schon in der Vergangenheit in der Xtreme E gesehen haben. Unter anderem fahren auch Michaela Arling-Kotelinski und Johann Christofferson wieder zusammen. Dieses Mal jedoch nicht für Rosberg X Racing, sondern für Christoffersons eigenes Team. Während das Xtreme E-Rennen am kommenden Wochenende dem klassischen Schema folgt, gibt es beim FIA Xtreme H World Cup ein neues Format. Nach einem Einzelzeitfahren gibt es Duelle 1 gegen 1 auf einer eigenen Streckenführung, bevor es am letzten Tag dann 2 Halbfinals mit jeweils 4 Fahrzeugen gegeneinander gibt, bevor dann ein Finalrennen mit allen 8 Autos starten wird. Und die Rennsieger dürfen sich anschließend Xtreme H World Cup Gewinner nennen. Der Xtreme H World Cup wird also keine Saison sein, sondern im Endeffekt nur eine Einzelveranstaltung. Luca, ist ja spannend, was sie da vorhaben. Ketzerisch könnte man sagen, sie schaffen es nicht mehr als ein Wochenende pro Saison mit den Wasserstoffautos zu organisieren. Wie siehst du das?
Ja, kann man so ein bisschen dazu sagen, es wirkt für mich so ein bisschen so mit dem Thema World Cup, diese World Cup Bezeichnung kennen wir ja normal aus der Formel 3 und aus den GT World Cups, die finden ja jeweils immer in Macau statt, aber wie gesagt, Xtreme H mit einem Rennwochenende kann man sich da als World Cup Sieger nennen und ich gehe da so ein bisschen mit, man schafft es nicht irgendwie eine ganze Saison über mehrere Rennen aufzubauen, sondern man muss sich quasi auf einen Termin einigen, dann fährt man diese Veranstaltung aus und dann gewinnt man am Ende den Titel. Bin mal gespannt, wie man das dann in den nächsten Saisons in Anführungszeichen handeln wird. Aber ich denke mal, auf kurz oder lang wird das wahrscheinlich der Weg sein, wie man dann das Thema Xtreme H angehen wird. Ich meine, das ist ja auch wieder ein Thema. Tobi, korrigier mich, da hängen wir jetzt auch schon wieder 2 Jahre mit dran.
So ist es. Für diese Saison war die Xtreme H angekündigt. Jetzt soll dann Mitte Oktober die Veranstaltung stattfinden. Natürlich wieder in Saudi-Arabien. Das ist ja auch, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass die meisten Sponsoren der Rennserie aus Saudi-Arabien kommen, die den ganzen Zirkus bezahlen und ihn dann natürlich auch bei sich vor der Haustür stattfinden lassen wollen. Sehe ich jetzt bei einer Offroad-Serie aber auch nicht unbedingt so als großes Problem. Ja, da muss man in meinen Augen auch nicht unbedingt durch den Bayerischen Wald oder durch den Schwarzwald fahren. Da kann man auch durchaus verstehen, wenn das Rennen in Saudi-Arabien stattfindet, wo ja nicht nur eine Offroad-Veranstaltung mittlerweile zu Hause ist, um da mal auf die Rallye Paris-Dakar zu sprechen zu kommen, zum Beispiel, die ja mit Paris und auch mit Dakar ja heutzutage überhaupt nichts mehr zu tun hat. Von daher, gut, muss man vielleicht sich einfach mal angucken, wie sich das darstellen wird. Ist natürlich ein großes Thema. Wasserstoff gilt als eine Alternative im Vergleich zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Inwieweit sich das durchsetzen wird, ich kann es nicht abschätzen. Schauen wir uns einfach mal an, was dabei rumkommt und machen es davon abhängig, wie der Rennsport sein wird.
Hier machen wir es abhängig, wie der Punktestand am Ende ausgehen wird. Meistens ist es für unseren Kollegen Tobi Würz immer sehr gut, wenn da eine 3 steht. Und das ist fast schon eine Pflichtaufgabe. Ich spreche natürlich vom Grid Dummies Quiz. Hier kann er sich nur blamieren. Ich kann hier fast schon nur gewinnen, wenn ich mal irgendwie mehr als einen Punkt hier raushole. Deshalb gilt vollste Konzentration auf die 3 Fragen. Und Tobi, du darfst natürlich wieder die erste Frage auch hier stellen.
Okay, Luca, ich konzentriere mich in meinen Fragen heute auf Felipe Drugovic, der ja als neuer Andretti-Stammfahrer vorgestellt wurde. In Berlin, ich hatte es schon mal angedeutet, fuhr er für Mahindra und hat dort an seinem ersten Formel-E-Rennwochenende den 7. Platz erreicht. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer vor Drugovic zuletzt an seinem ersten Rennwochenende in der Formel E so gut abgeschnitten hat? Platz 7 oder besser an seinem ersten Rennwochenende, ist gefragt.
Ah ja, okay. Wer hätte eine gute Durchschnittsplatzierung, sag ich Pierre Gasly.
Pierre Gasly wurde an seinem ersten Rennwochenende 4. in New York City. Der war auf jeden Fall schon mal besser als Felipe Drugovic. Aber danach gab es noch jemanden, der richtig gut abgeschnitten hat, bei seinem ersten Rennwochenende mit Platz 5. Das war beim Saisonauftakt in Mexiko 2023. Es war für McLaren und es war Jake Hughes. Leider nicht ganz richtig ein Fahrer gab es noch, der zwischen Gasly und Drugovic sein Debüt gegeben hat und dabei so gut abgeschnitten hat.
Ja, Respekt. Jake Hughes so gut gestartet, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr so gedacht. Gut, dann bleibt es beim 0-0 und ich darf meine erste Frage stellen. Nämlich gab es ja die Mitteilung, dass der Titelsponsor ABB seine Partnerschaft mit der Formel E verlängert hat. Und da stelle ich hier die Frage, seit wann ist das Schweizer Technologieunternehmen denn in der Formel E aktiv als Titelsponsor?
In dieser Saison waren es irgendwann 100 Rennen. Ich muss mal gerade rückrechnen, wann denn das gewesen ist. Das müsste dann Saison 3 gewesen sein, also 2016.
Tatsächlich nicht, sondern 2018 ist der ABB gekommen als Titelsponsor der Formel E.
Okay.
Damit bleibt es beim 0-0 in diesem Quiz. Hätten wir, glaube ich, auch noch nicht so oft.
Da komme ich schon zu meiner zweiten Frage. Wie schon gesagt, Felipe Drugovic ist heute das Thema. 2022 wurde er ja Formel 2 Champion. Kannst du mir denn sagen, welche anderen Formel 2 Champions oder andere Champions dieser Rennserie, die bis 2016 ja GP2 hieß, denn schon in der Formel E gefahren sind?
Wie viele willst du hören?
Es waren insgesamt 4 und 3 will ich hören.
Ja gut, Nyck de Vries zwangsläufig, keine Frage.
Korrekt.
Doffel van Dorn müsste auch Meister gewesen sein, entweder 16, nee, 16 war da doch schon in der Formel 1.
Doffel van Dorn ist 16 Super Formula gefahren, war aber 15 GP2 Champion, ist auch richtig.
Alle noch dabei. Pierre Gasly, der ist ja Formel 2 Meister geworden, wenn ich mich jetzt komplett irre.
Pierre Gasly ist richtig, der ist 2016 GP2 Champion geworden, van Dorn 15, Nyck de Vries 19. Einen weiteren GP2-Champion gab es noch, nämlich Fabio Laimer. Der Schweizer wurde 2013 Formel-E-Champion, fuhr dann in Saison 1 tatsächlich für Andretti. Und bevor die Serie GP2 hieß, war es ja die internationale Formel-3000-Meisterschaft. Da hatten wir auch 3 Champions, die nachher mal Formel-E gefahren sind. Zum Beispiel Nick Heidfeld, der Champion von 99, Justin Wilson von 2001 und Vittorio Liuzzi von 2004. Aber die waren nicht gefragt, aber 3 Champions habe ich von dir hören wollen. Die konntest du mir nennen. Das ist dein erster Punkt, 1-0 für dich.
Gut, dann komme ich zu meiner zweiten Frage, nämlich mit 99 Punkten vor Joan Gvern ins Mittelfeld der letzten Formel-E-Saison 24-25 ein. In welcher Saison wäre er mit gerade mal 99 Punkten sogar Meister geworden?
Das war die Saison, in der Nyck de Vries Champion wurde. Das war nämlich Saison 7.
Absolut korrekt. Saison 7, 2020-21, Nyck de Vries damals Champion geworden. Mit gerade mal 99 Punkten, muss man sich mal vorstellen. Aber damit geht der erste Punkt auch an dich. Und damit geht's in die dritte Frage. Und damit kann sich jetzt schon einiges entscheiden.
Meine dritte und letzte Frage zu Felipe Drugovic. Der war ja lange Zeit Test- und Ersatzfahrer bei Aston Martin in der Formel 1. Kannst du mir denn auch sagen, wie oft er bei Aston Martin im freien Training zum Einsatz gekommen ist? Also in der Formel 1 müssen die Teams ja in jeder Saison mal einen Rookie im freien Training ein Auto fahren lassen. Und wie oft durfte Drugovic da den Aston Martin bewegen?
Die Chancen als Test- und Ersatzfahrer in der Formel 1 tief zu sein und dann auch wirklich mal ins Lenkrad zu kommen, ist ja die letzten Jahre mal was höher geworden. Zum Glück. Das sage ich jetzt mal 5-mal.
Nah dran, muss ich sagen, aber tatsächlich war es noch ein bisschen öfter. 7-mal insgesamt hat er für Aston Martin das freie Training bei einem Formel 1 Grand Prix bestritten. Kann ich dir leider keinen Punkt geben.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage, nämlich wer wird im ersten Jeddah-Rennen voraussichtlich, wenn er es dann auch antreten wird, sein 100. Formel-E-Rennen bestreiten?
Beim ersten Jeddah-Rennen, das erste Jeddah-Rennen ist ja das 4. Rennen der Saison, also müsste das ein Fahrer sein, der jetzt aktuell 96 Rennstarts hat. Max Günther, weiß ich, der steht bei 99. Der wird in Jeddah also nur dann sein 100. Rennen fahren, wenn er die ersten 3 verpassen wird. Das heißt, es müsste ein Fahrer sein, der ähnlich lange dabei ist wie Max Günther. Mir fällt spontan einer ein, der allerdings dann in Berlin in der Pandemiesaison nicht mehr gefahren ist für Mahindra. Da hatte Günther dann 6 Rennen gemacht. Günther hat aber zwischendurch mal 3 Rennen ausgesetzt, weil Philippe Nasr bei Dragon gefahren ist. Es müsste daher Pascal Wehrlein sein.
Das ist absolut korrekt. Einer, der auch nah dran an dieser Marke ist, das dürfte Nick Cassidy sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich habe es mir zwar jetzt noch nicht aufgeschrieben, aber alles gibt es das in der Abteilung Statistik zur Formel E bei eFormel.de zu finden. Da gibt es dann den Reiter, zum Beispiel gefahrene Rennen. Und dort steht nicht Nick Cassidy, sondern Oliver Rowland auf Platz 12 mit 95 Rennen, die er bestritten hat, und knapp davor 96 Rennen sind es bei Pascal Wehrlein aktuell. Genau, wenn er die Rennen dann bestreiten wird, ist er dann bei 100, und damit ist der zweite Punkt deiner.
Dann habe ich 2-1 gewonnen, oder?
Richtig.
Oh, nochmal Glück gehabt. War gar nicht so einfach mit Wehrlein.
Naja, es gab viele Möglichkeiten, absolut. Deswegen stark. Und am Ende wäre es auch stark, wenn ihr auf Social Media reinklicken würdet. Das macht ihr am besten bei eFormel.de oder ja, findet es auf den jeweiligen Plattformen, Instagram, groß vertreten, YouTube ja auch, mit viel Content, der ja über die Saison reingelaufen ist. Also wenn ihr da nochmal Bock habt, die letzte Saison so ein bisschen nochmal Revue passieren zu lassen, bevor es dann Richtung Tests geht, könnt ihr das auch dort gerne machen. Also alle Informationen gibt es dort auch auf eFormel.de, sowie auch diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Also dort auch die Informationen und auch die anderen Feeds bei Spotify, bei Apple Podcasts und als RSS-Feed gibt es auch bei eFormel.de auf Abruf. Und wir melden uns dann in der nächsten Folge wieder und da haben wir dann auch wieder sicherlich einiges an News zusammengetragen. Es lohnt sich natürlich immer bei eFormel.de reinzuschauen und reinzuklicken, was sich ja dann noch die nächsten Tage und auch die nächste Woche so entwickeln wird. Aber das Wichtigste, und einiges fassen wir auch wieder im Podcast zusammen und dann auch wieder mit dir, Tobi. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und fürs Mitwirken.
Gerne doch.
Und wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder hier im E-Pod von eFormel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.